ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Ich finde den Evil Hugh Grant nichtsdestotrotz sehr charmant. Und jedes Mal, wenn ich mich zu sehr gegruselt habe, dann flimmerten mir wieder Bilder von Bridget Jones und Notting Hill durch den Kopf.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Mit dabei heute Franziska Hoppen.
Hallo.
Sven Lohmann.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Wir haben ja Tage der Erschütterung hinter uns mit US-Wahl und Ampel aus in Deutschland. Und wir haben gedacht, bei all diesem Doom and Gloom, das gerade überall beschworen wird, machen wir dieses Mal eine kleine Kulturfolge, reden über Filme und über Musik, über kulturelle Highlights, die wir hier in letzter Zeit so erlebt haben. Und um das Ganze etwas musikalisch zu untermalen und ja, sorry, da wird es jetzt doch gleich wieder ein bisschen düster, aber auch wunderschön, wie ich finde. Hier kommt ein Song aus dem Album, das gerade auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Hier singt Robert Smith von The Cure. Der Song Nothing is Forever vom neuen Album Songs of a Lost World, das Anfang November erschienen ist. Das erste Mal seit 16 Jahren, dass The Cure ein neues Album aufgenommen haben. Die Fans weltweit haben sehnlichst drauf gewartet. Und es ist sogar noch eine Premiere. Es ist das erste Mal, seit The Cure sich in den 70er Jahren als Schülerband gegründet haben, dass sie in Deutschland an der Spitze der Albumcharts stehen. Das finde ich schon echt beeindruckend. Nach 50 Jahren Karriere. Hier in Großbritannien stehen sie auch an der Spitze, aber standen 92 schon mal mit Wish an der Spitze.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt danach, als hättest du es auch nicht erwarten können, dass das neue Album rauskommt. Du bist ja auch ein bisschen Fan.
Ja, das muss ich zugeben, das ist richtig. Ich bin Fan seit den frühen Tagen und lange Zeit war wirklich eins meiner Lieblingsalben Standing on the Beach von 1986. Und damit habe ich sogar den Französischunterricht aufgemischt, weil da gibt es den Song Killing an Arab. Und dann haben wir im Französischunterricht L'étranger, der Fremde von Albert Camus durchgenommen. Und dann fiel mir auf, hey, das ist doch genau die Geschichte.
Wie
da steht
cool.
Dieser Typ am Strand und er schießt diesen Fremden. Und habe ich das mit in den Unterricht gebracht. Und die Französischlehrerin sagte, das ist ja interessant. Ja, also so haben The Cure schon meinen Französischunterricht geprägt. Und ich habe mich echt wahnsinnig gefreut, dass ich mich darum kümmern konnte, das besprechen konnte. Und das ist ja auch alles ein bisschen ein ganz bestimmter Ablauf. Man fragt da mal der Plattenfirma, können wir das Album vorab haben? Und dann muss man ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, in dem ich mich verpflichte, keinen dieser Songs irgendwie schon mal rauszugeben, zu droppen, Social Media oder so. Und dann hofft man natürlich, dass es Interviews gibt, dass man dann auch persönlich Robert Smith zum Beispiel befragen konnte. Das war in diesem Fall nicht so, aber die haben selber ein langes Interview zur Verfügung gestellt. Und was aber das Tolle war, es gab ein Konzert zum Album und da durfte ich hin ins Troxy in London. Das ist so ein Jugendstil-Theater und da sah man schon an der Bahnstation, oh, hier muss ein Cure-Konzert stattfinden, weil lauter schwarz gekleidete Leute mit rotem Lippenstift da rumstanden. Ja, und dann sind sie aufgetreten, haben ihr neues Album gespielt, dann gingen sie von der Bühne und alle so, kommt da jetzt noch was oder so? Und dann sind sie wieder gekommen und haben nochmal 2 Stunden gespielt. Yay. Die haben also 3 Stunden Konzert gemacht und das war schon sehr schön. Also ich kann das Album nur empfehlen. Ja, ist ein bisschen düster, aber ich finde, die Stimme von Robert Smith hat sich unheimlich gut gehalten und The Cure sind gut gealtert. Ja, also interviewen durfte ich ihn nicht, aber das Tollste ist ja eben immer, wenn man Musiker oder Stars in Filmen mal persönlich befragen kann. Und Sven, du hast jetzt vor kurzem ein paar echte Filmstars getroffen und interviewt, und zwar für den Film Konklave. Wie läuft denn sowas ab und wen hast du alles getroffen?
Ja, man wird dann eingeladen, meistens in ein ziemlich schickes Hotel, denn der Filmverleih, der organisiert dann für diese Interviews Hotelzimmer. und die werden dann auch entsprechend dekoriert, also je nachdem, welcher Film das dann ist. Und dann wird man nicht einzeln als Journalist eingeladen, sondern da werden dann sozusagen alle Journalisten und Journalistinnen, die sich dafür interessieren, die werden dann da durchgeschleust, kann man richtig sagen. Wer den Film Notting Hill gesehen hat, Hugh Grant hat das ja mitgemacht.
Horse and Hound.
Ja. Genau, Horse and Hound. Es ist ziemlich genau so. Also, man kommt dann da in dieses Hotelzimmer dann rein und dann trifft man beispielsweise auf den Regisseur Edward Berger, was großartig war. Ich hatte den vorher noch nicht getroffen, aber der ist so eine Persönlichkeit, der sprüht und der liebt das Filme machen und das vermittelt er auch und wirkt auch so interessiert an den Fragen und hat richtig Lust auf Fragen zu beantworten. Also als ich da rauskam, war ich echt angetan und ganz begeistert und man ist normalerweise dann vorher auch in einem anderen Raum, da sind dann auch andere Kolleginnen und Kollegen. Und dann fragt man so, wen hast du so? Ja, Alter, ich interview den und hast du schon, wie war's? Ja, dass man schon mal so ein bisschen die Atmosphäre,
ist der gut
drauf oder ist der nicht gut drauf? Und dann kommt auch immer, und wie viel Zeit hast du? Ja, 6 Minuten. Und dann weißt du, ich habe 8. Da kann ich ein bisschen,
kann ich ein bisschen
mit angeben oder nicht? Ja, und es sind auch nicht immer Interviews mit einer Person. Also was natürlich auch passieren kann, ist, dass man dann 2 oder auch 3 hatte. Ich habe dann noch Ralph Fiennes getroffen, zusammen mit Stanley Tucci und Isabella Rossellini, was dann immer eine Herausforderung ist, weil du 3 hast, du musst ja auch irgendwie ein bisschen fair sein, jeder kriegt erstmal eine Frage und dann guckst du, wie viel Zeit hast du noch und dann schaust du, wie du die anderen Fragen nochmal irgendwie platzierst. Und was ich persönlich ja auch immer schön finde, ist, dass dann nicht mal eine Frage und eine Antwort, Frage, Antwort, sondern dass man versucht, dann diese 3 dann auch irgendwie nochmal so zusammenzubringen, dass sie aufeinander reagieren. Und ja, das ist natürlich immer irgendwie so eine Herausforderung.
Aber das dann eben in so einem kurzen Zeitraum, weil 6 Minuten.
Das ist ziemlich kurz, ja, da kriegt man nicht viel gefragt.
Und manchmal sind es sogar noch weniger als 6 Minuten. Und dann denkt man so, also mehr als meine 2 Standardfragen, die der oder die heute schon 15 Mal beantwortet hat.
Das ist ja auch immer das Schlimmste, ne? Dass man denkt, oh Gott, jetzt stelle ich bestimmt die Frage. Und dann, wenn der das nur hört, dann fallen schon die Gesichtszüge runter vor Langeweile. Wir haben da vielleicht darf ich eine Geschichte mal erzählen zum Film Suicide Squad. Da haben wir uns in der Vorbereitung selber schon so gelangweilt. Das ist ja irgendwie so ein Himmelfahrtskommando mit ganz verrückten Charakteren, also ganz böse und verrückte Psychopathen und so weiter. Und da haben wir uns irgendwie überlegt, ob wir nicht die Frage stellen können, weil man will ja nicht mal fragen, wie hast du deine Rolle irgendwie gesehen oder wie interpretierst du die Rolle? Sondern haben wir uns überlegt, ob wir fragen, wenn ihr jetzt so als Suicide Squad, wenn ihr jetzt eine Band wärt, welches Instrument würdest du da spielen oder wer bist du da? Und dann saß da Will Smith und der ist voll drauf eingestiegen.
Und Drama.
Und dann kriegten wir eine Antwort nach der nächsten und dann haben die sich so gegeneinander angefeuert. Nee, du bist doch hier nicht das Schlagzeug, das bin ich doch. Und dann entwickelte sich da richtig was. Und es war einfach so großartig und wir konnten es nachher auch dann in diesen Film mit übernehmen. Und es hatte mal was ganz anderes so und das war eins der besten Junkets, die wir bisher hatten, ja.
Ja, aber das kann man sich ja auch vorstellen. Die reisen um die ganze Welt, müssen auf allen Kontinenten immer dieselben Geschichten erzählen. Und wenn dann mal einer ein bisschen anders daherkommt, ist das doch super.
Ist aber auch ein Risiko, wenn du dann auf jemanden triffst, der sagt, was soll denn diese bescheuerte Frage? Du hast auch schon verloren. Ne?
Gut, ja, worum geht's denn jetzt eigentlich in dem Film? Vielleicht sagst du da noch 2 Sätze zu.
Der Papst ist tot und es muss ein neuer Papst gefunden werden. Das kennen wir ja, das Konklave. Und die Hauptfigur Ralph Fiennes hat diese Aufgabe qua Amt und er möchte das aber überhaupt nicht. Mhm. Und es ist wirklich ein schauspielerisches Ereignis, muss ich sagen, wie er diese Bürde durch den Film trägt und wie er dem Ausdruck verleiht. Es ist am Ende so eigentlich ein klassischer Thriller, weil du hast dann unterschiedliche Bewerber, nur Bewerber,
ja.
Papst muss ja männlich sein. Und dann ist das inszeniert als natürlich wahnsinnig viele Intrigen und alles prasselt dann auf diesen armen Kardinal Lawrence ein. Könnte theoretisch auch im Weißen Haus spielen oder im Kanzleramt, wenn man es ein bisschen langweiliger haben will. Aber diese besondere Atmosphäre im Vatikan macht es schon sehr, sehr besonders. Und dann hat Edward Berger auch sozusagen noch so eine, wie ich finde, zweite Botschaft neben dem rein unterhaltsamen Thriller eingebaut, indem er einfach, glaube ich, die Botschaft transportieren wollte, wir leben ja in einer Welt, gerade auch auf politischer Ebene, wo wir Figuren haben, die immer glauben, also so wie sie es sagen, ist es genau richtig und alles andere ist Quatsch. So. Und diese Gewissheit und diese Überzeugung, stellte in Frage, ob das wirklich die beste Charaktereigenschaft ist, wenn man eine Führungspersönlichkeit ist. Oder ist nicht jemand wie diese Hauptfigur, der zweifelt und der gerne nachdenkt und eher noch mal ein bisschen wartet, um am Ende zu einer richtigen Entscheidung zu kommen und nicht nur einfach aus einer ideologischen Überzeugung, vielleicht nicht sogar die bessere Charaktereigenschaft, um ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das gibt dem Film noch mal so eine zusätzliche, schöne, interessante und spannende Ebene.
Kommen wir von der Papstwahl zu etwas Heiterem und Tierischem.
Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen dich besuchen. Die Browns kommen nach Peru.
Also, Paddington Bear ist wieder da mit seinem dritten Abenteuer und dieses Mal reist er mit seiner Adoptivfamilie, den Browns, nach Peru, um seine Tante Lucy zu besuchen. Aber die ist verschwunden und so beginnt natürlich eine abenteuerliche Suche auf dem Amazonas und im Amazonas-Urwald. Und ich kann sagen, dass ein robuster englischer Stockschirm eine entscheidende Rolle in diesem Film spielt. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Ist ein richtig schöner Familienfilm, läuft hier schon und kommt erst Ende Januar 2025 in die deutschen Kinos.
Komischerweise nach Weihnachten.
Ja, verstehe ich nicht, warum die sich das immer, wird schon seine Gründe haben. Aber was ich eben noch ganz interessant fand, als wir uns jetzt hier mit Paddington beschäftigt haben, ist so eine Nebengeschichte. Denn Franziska, wir beide wohnen nicht weit entfernt von der Straße in Primrose Hill, wo Paddington zum Teil gedreht wird. Also das ist diese Straße, die für Windsor Gardens steht, die Straße, an der die Browns wohnen. Und da hat es Ärger gegeben jetzt.
Genau, die kleine Straße Chalkett Crescent, die hat so denkmalgeschützte, pastellfarbene, sehr pittoreske Reihenhäuser. Es ist sehr schön, da spazieren zu gehen und das tun auch sehr viele TikTok-Touristen und Instagram-Influencer, die da rumlungern. Und eben diese hübschen Regency-Fassaden der Häuser filmen, von denen jedes auch wahrscheinlich so locker 4 Millionen wert ist. Und jetzt lockt eben die Filmfirma mit einer Airbnb-Gewinnaktion für 3 Familien, die da nächteweise im Paddington-Haus wohnen dürfen, noch zusätzlich Schaulustige an. Und die Primrose Hill Community Association ist not amused. Denen ist der Kragen geplatzt. Und wir haben auch einen O-Ton von Vertreter Michael Hudspeth.
The residents put up with quite a lot while the films are taking place themselves, but this seems to be a publicity stunt which is over and above. Some people have said it's like being in a zoo. People are coming filming in their front rooms, in their kitchens.
Also er sagt, die Leute, die machen schon eine Menge mit, die müssen die Dreharbeiten mitmachen und danach kommen dann auch noch die Touristen und filmen sie da in ihrer Küche und die Leute fühlen sich wie im Zoo.
Also Ärger im Paradies in Primrose Hill, nicht so schön. Aber dass sich bei unserem nächsten Film auch Anwohner beschwert haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn das Haus, in dem der spielt, das liegt ziemlich abgeschieden hinterm Wald in den USA. Hausherr ist ein Mr. Reed, gespielt von Hugh Grant. Und der empfängt 2 junge Frauen, 2 Mormoninnen, die an seiner Tür klopfen auf ihrer Missionstour.
Guten Tag, wollen Sie mehr über die Kirche Jesu Christi erfahren?
Kommt doch rein.
Wir dürfen nur reinkommen, wenn eine Frau anwesend ist.
Meine Frau ist zu Hause, zählt das?
Toll.
Mögt ihr Kuchen?
Ja.
Meine Frau backt gerade.
Ich merke, dass Sie ein spirituell sehr neugieriger Mensch sind.
Ich denke, es ist gut, religiös zu sein. An etwas mit völliger Überzeugung zu glauben.
Dann hat sich unsere Arbeit hier schon erledigt.
Gut, dann sehe ich mal nach dem Kuchen.
Das klingt ja alles sehr harmonisch und friedlich, aber wir können versprechen, dass das nicht so bleibt. Heretic heißt der Film und ist ein Horrorfilm und nicht alle werden das Haus wieder lebendig verlassen. Franziska, was hältst du von dem Film?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so qualifiziert bin, das zu sagen, weil ich die Hälfte schon irgendwie hinter mit zugehaltenen Augen verbracht habe, was aber, glaube ich, eher an meiner Stressresistenz liegt. Also ich finde den Evil Hugh Grant nichtsdestotrotz sehr charmant. Das ist das erste Mal, dass er so eine Evil-Rolle hatte. Ne?
So evil, ja.
Ja. Und jedes Mal, wenn ich mich zu sehr gegruselt habe, dann flimmerten mir wieder Bilder von Bridget Jones und Notting Hill durch den Kopf. Und dann dachte ich, okay, ganz so schlimm ist es doch auch nicht. Und er ist nicht besonders blutig. Es gibt so ein paar Schreckmomente. Es ist eher so Psycho-Horror. Wenn ich ihn jetzt zusammenfassen müsste, kann ich nicht genau sagen. Also es geht los mit Religion und Philosophie und dann hinten raus wird es dann doch noch ziemlich ekelig. Wie ging's dir?
Ja, ich musste mich auch dran gewöhnen, dass Hugh Grant jetzt ganz anders daherkommt als in den Rom-Coms. Und was mir gut gefallen hat, war diese Wendung, die er ja zwischendurch auch hatte bei The Gentleman oder Operation Fortune. Da hat er Gauner gespielt. Ich finde, das hat er auch sehr überzeugend gemacht. Das war also schon eine Stufe härter. Und jetzt der Horrormensch. Also du sagst es so, er hat ja immer so ein bisschen was Verschmitztes in den Augen. Mm. Und wenn er dann da so doziert und dann denkt man immer, mein Gott, das ist Hugh Grant. Er will sie doch nur auf die Probe stellen. Er will ihren Glauben testen. Er wird ihnen doch nicht wirklich was tun.
Und er ist auch immer noch so ein bisschen britisch, ne? Ja. So slightly awkward, sehr höflich und formal.
Ja, ist ja in Teilen auch Hugh Grant. Also man hat dieses typische Augenblinken bei ihm, was ihn ja so ausmacht und diese Höflichkeit, die man eigentlich in den meisten seiner Rollen kennt. Aber trotzdem schafft er es und deswegen fand ich ihn in dieser Rolle auch wirklich genial. Einen kleinen Twist drin, der davon abrückt, wo du das Gefühl entwickelst, nee, der ist nicht nett. Das ist alles nur vordergründig und er hat irgendwas Böses vor. Und das fand ich echt erstaunlich, dass ihm das so gelungen ist. Und also für mich persönlich spielt er die Rolle so herausragend, dass der, glaube ich, auch irgendeinen Preis wird er bekommen dafür, weil es ist schon sehr ungewöhnlich. Und er hat es wirklich geschafft, diesen freundlichen Hugh Grant in eine böse Rolle zu transformieren. Und das ist auch echt stark. Also er hat diese Sogwirkung, dass du ihm nicht glaubst, dass er so nett ist, sondern dass da irgendwas passieren wird. Und das hat er echt gut hingekriegt.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich wünsche ihm auch, dass er einen Preis dafür kriegt, weil er den verdient hätte auch mal für viele andere Sachen.
Ja.
Wir haben ja gerade über Junkets gesprochen. Mhm. Hast du den auch schon mal interviewt?
Ja, ich bin ja großer Hugh Grant-Fan, aber interviewt habe ich ihn noch nicht. Aber ich bin ihm mal begegnet und zwar auf einer Weihnachtsfeier.
Ach.
Da war ich eingeladen, das war in der Nachbarschaft und da stand er plötzlich ganz unerwartet in der Küche vor mir. Und die Party war schon etwas fortgeschritten und ich tanzte vor dem Kühlschrank zu Heart of Glass von Blondie, das aus der Musikbox kam. Und dann stand der plötzlich vor mir und machte so ein paar Dance Moves mit und sagte, Dancing on your own. Und ich so stotter, ja, ja. Und dann ging er wieder und ich sagte zu meiner Freundin, die dabei war, die mich eingeladen hatte, war das Hugh Grant oder bin ich betrunken? Und sie sagte, nein, das war Hugh Grant. Und ich glaube, er mochte dich ganz gerne.
Wohnt der auch bei uns um die Ecke?
Nee, der wohnt in Südlondon. Und dann hat meine Freundin ihm leider verraten, dass ich Journalistin bin.
Und dann war er weg.
Auf weil, was für Weihnachtspartys
weil er steht ja nicht so besonders auf Journalisten. Und weil er sich ja gegen diese Telefon-Hacking-Sachen auch engagiert. Ja. Und ich habe dann noch gesagt, ich bin politische Journalistin. Aber das hat ihn auch nicht sehr beeindruckt. Ja, aber weg von Hugh Grant kommen wir zu unserem letzten Film. Mhm. Small Things Like These heißt der. Das war der Eröffnungsfilm der Berlinale in diesem Jahr im Februar, habe ich rausgefunden. Er ist jetzt hier in England in den Kinos angelaufen, aber für deutsche Kinos habe ich noch gar kein Veröffentlichungsdatum gefunden. Kommt aber bestimmt noch. Mitspielen Oscar-Gewinner Cillian Murphy und Emily Watson zum Beispiel. Und Franziska, du hast den Film gesehen und er hat dich sehr
Das hat er. Der spielt in Irland 1985. Cillian Murphy ist ein Kohlehändler mit großer Familie, wenig Geld in einer kleinen Gemeinde, die auch eher von Armut geprägt ist. Und man merkt von Anfang an, der Film ist sehr ruhig gedreht mit sehr eindrucksvollen Bildern. Er trägt irgendein Geheimnis mit sich herum und er unterdrückt irgendwie seine Gefühle, die aber dann eines Tages an die Oberfläche kommen, als er seine Kohle abliefert bei einer Besserungsanstalt für junge Frauen, so würde ich es übersetzen, die von katholischen Nonnen geführt wird und da beobachtet, wie eine junge Schwangere da gewaltsam von ihrer Mutter abgeliefert wird. Und das war tatsächlich eine Szene, die mich sehr emotionalisiert hat, weil die sehr sinnbildlich stand für das Unrecht, das eben in diesen Besserungsanstalten Zehntausenden von Frauen in Irland widerfahren ist. Und er wird dann, als er noch ein zweites Mal dort ist, von einem dieser Mädchen angefleht, ihn dort herauszuholen. Und wir lernen dann langsam über den Film hinweg, dass er eben auch das Kind einer solchen Frau war, das uneheliche Kind. Und er ist dafür als Teenager gemobbt worden und es gab bis heute in seinem Leben eben niemanden, mit dem er darüber richtig reden konnte, nicht mal mit seiner Frau. Und in diesem Film geht es eben um die Kontrolle, die Religion ausübt über Gemeinden, über Familien, die Nonnen, die in den Schulen unterrichten, die jeden in der Gemeinde irgendwie kennen und die Menschen beeinflussen, gerade arme Menschen. Und es geht um dieses unverarbeitete Thema der Normen und der Repression dieser Religion. Für viele Iren.
Wir haben uns ja, Sven, hier auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, diese Magdalene Laundries, wie die hießen, also Magdalenenheime. Gib uns doch noch mal ein bisschen Hintergrund dazu.
Ja, die gehen im Prinzip zurück auf Maria Magdalena, die Sünderin. Das waren, wie Franziska eben beschrieben hat, Häuser, wo Frauen hingebracht worden sind, ledige Frauen, die schwanger waren, manche auch Opfer von Vergewaltigungen und die dort dann auch festgehalten worden sind. Wenn die dann ihre Kinder bekommen haben, dann sind die zur Adoption freigegeben worden, hauptsächlich an sehr zahlungsstarke Menschen. Einige kamen da auch aus den USA. Da waren aber auch dann psychisch Kranke oder Frauen, die eine Bewährungsstrafe hatten und dann quasi dann da Buße tun mussten in diesen Häusern. Und die haben parallel so Wäschereien betrieben zu einer Zeit, wo noch keiner oder die wenigsten eine Waschmaschine zu Hause hatten. Und dann, das war dann das Geschäftsmodell. Und die wurden ziemlich unterdrückt. Also die mussten da irgendwie sehr hart arbeiten, 7 Tage die Woche, haben dann auch keinen Lohn bekommen, wurden gezüchtigt, so kann man das, glaube ich, irgendwie heute beschreiben. Und das Bittere war damals, dass das in der Gesellschaft sehr geschätzte Heime waren. Also die hatten nach außen einen ziemlich guten Ruf und haben nach außen immer einen sehr hohen moralischen Anspruch so gehabt und den auch nach außen getragen. Und deswegen hat auch niemand Fragen gestellt oder das hinterfragt, was hinter den Kulissen da passiert ist. Und dieser ganze Skandal, der ist eigentlich erst Mitte der 90er Jahre richtig publik geworden.
Ja, und das ist, also das finde ich das Bestürzende daran, dass das erst Mitte der 90er Jahre in Frage gestellt wurde. Es gab da ja, glaube ich, eine Fernsehdokumentation, die das aufgedeckt hat. Und danach ist das dann erst so in die Öffentlichkeit gekommen, dass es dann auch Untersuchungen gab, wer verantwortlich ist, wer da Schuld übernimmt.
Genau, und vor allem geht es dann ja auch darum, nicht nur wer die Schuld übernimmt, sondern wie ja auch Franziska beschrieben hat, in dem Film ist das ja auch deutlich geworden, viele haben ja richtig ein Trauma gehabt danach und auch die Kinder, diese Adoptivkinder haben Trauma gehabt so und dass es dann Kompensation hätte geben müssen und die Aufarbeitung, die ist nicht richtig gut erfolgt und vor allem auch jetzt Geld zusammenzutragen in so einen Fonds beispielsweise, aus dem man dann auch Kompensationen zahlen kann, wo man auch den Opfern irgendwie dann Hilfe anbieten kann und sie auch entschädigen kann. Das ist sehr, sehr, sehr zäh erfolgt und bis heute auch nicht vernünftig geregelt.
Und dann gibt's noch die Fälle, wo die Babys, die nicht dick und proper waren und zur Adoption freigegeben werden konnten, eben verhungert sind und in Massengräbern bestattet worden sind, die man dann teilweise auch erst Jahre später gefunden hat.
Also jetzt haben wir doch wieder mit so einem Art Downer, Doom and Gloom aufgehört. Für alle, die dieses Thema interessiert und die jetzt im Moment diesen Film Small Things Like These in Deutschland noch nicht gucken können, habe ich noch einen Tipp. Philomena ist ein Film, der auch genau sich mit diesem Thema beschäftigt, mit Judi Dench und Steve Coogan und den kann man bei Streamingdiensten in Deutschland auch abrufen. Also wer Interesse am Hintergrund dieser Geschichte hat, das wäre jetzt hier unser Tipp. Ja.
Und Heretic kommt übrigens Weihnachten in die deutschen Kinos. Auch ein bisschen komisch platziert. Eigentlich hätte man doch den Paddington und Heretic tauschen können. Aber das vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Und für alle, die Wonka gesehen haben und Hugh Grant als Oompa Loompa und dieses Bild nicht aus dem Kopf bekommen, die können ihn vielleicht in dem Film sehen und das Bild von Hugh Grant wieder gerade rücken.
Löschen.
Ja, genau.
Den Oompa Loompa löschen. Super, vielen Dank auch noch für diesen Hinweis. Das war's aus dem Haus am Mitford Place. Sie können uns schreiben mit Lob, Kritik und Anregungen an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen für heute.
Franziska Hoppen.
Sven Lohmann.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Tschüss.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzler hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Vossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
Und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Ich beschäftige mich immer intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Vossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.